Frust im Vorzeigeland Südamerikas, Chile vor der Wahl. Chile steht gut da. Knapp 20 Jahre nach Ende der Diktatur scheint die Demokratie stabil, die Wirtschaft wächst, der Lebensstandard ist gestiegen. Und dennoch macht sich Unzufriedenheit breit. Reformen kommen nur schleppend voran. Noch immer ist Chile der OECD-Staat mit der größten sozialen Ungleichheit und einer der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen der Region. Korruptionsskandale haben das Vertrauen in die Politiker ausgehöhlt. Und im Süden Chiles tobt ein Konflikt mit der Minderheit der Mapuche um Land und Selbstbestimmung. Und in dieser Situation steht nun die Präsidentschaftswahl an. ARD-Korrespondentin Anne Herberg berichtet.
Drei Schritte zum Rednerpult, eine schwungvolle Unterschrift, dann hält Michelle Bachelet die dunkelblaue Akte stolz dem geladenen Publikum im Innenhof des Moneda-Palastes entgegen. Sie nickt und strahlt in die Kameras und winkt in die Menge.
Vielen Dank an alle, die uns an diesem Tag unterstützen. Darauf haben die Frauen in Chile schon seit langem gewartet. Heute unterzeichnen wir endlich das Gesetz, das es Frauen erlaubt, selbst über ihren Körper und ihre Schwangerschaft zu entscheiden, in drei entscheidenden und menschlich schwierigen Fällen.
Bei Gefahr für das Leben des Ungeborenen, der Mutter oder nach Vergewaltigungen sind Schwangerschaftsabbrüche nun auch in Chile erlaubt. Es war ein zähes Ringen, der Widerstand von Kirche und Konservativen enorm. Doch nun, kurz vor Ende von Bachelets Amtszeit, ist die Lockerung des absoluten Abtreibungsverbotes in Kraft. Es war ein zentrales Wahlversprechen der inzwischen 66-jährigen Sozialistin, ausgebildeten Ärztin und ersten Frau an der Spitze dieses erzkonservativen Landes.
Ohne Zweifel, heute ist Chile ein besseres Land geworden.
Der Applaus tut ihr gut. Michelle Bachelet, die bereits von 2006 bis 2010 regiert hat, darf zwar nicht wieder antreten, doch geht es in diesen Tagen auch um ihr politisches Erbe. Chile, hatte sie den Wählern zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit vor 4 Jahren angekündigt, sollte nicht nur wirtschaftlich blühen, sondern auch moderner werden, weltoffener und sozial gerechter. Das Bildungs- und Rentensystem sollte grundlegend reformiert und eine neue Verfassung erarbeitet werden. Die jetzige stammt noch aus Zeiten der Pinochet-Diktatur. Doch die Bilanz ist mau. Und glaubt man den Umfragen, so sind heute 70% der Chilenen unzufrieden mit ihrer Politik. Den einen war sie zu forsch, den anderen zu träge. Knapp 100 Kilometer von Santiago entfernt. Wie ein riesiger, eisblauer Spiegel breitet sich der Pazifik vor San Antonio aus. Am Horizont die Lastkräne des Industriehafens. In der ausladenden Bucht liegen große Frachtkähne neben schaukelnden Fischerbooten und der Glasfront des neuen Shoppingcenters. Davor am Pier der alte Fischmarkt. Seehunde und Pelikane lümmeln sich auf den von der Sonne gewärmten Felsen. Se siente, man spürt es, Guillier wird Präsident, ruft voller Optimismus das Grüppchen, das sich bewaffnet mit Flaggen und Flyern der Regierungskoalition Nueva Mayoría zwischen Marktständen vorwärts schiebt. Wahlkampf zwischen Sardinen, Kabeljau und Krustentieren. Alejandro Guillier ist offizieller Nachfolgekandidat von Präsidentin Michelle Bachelet.
Der Hafen in San Antonio wird zum größten Containerhafen in Zentralchile ausgebaut und besser vernetzt. Das wird nicht nur den Handel in Schwung bringen, sondern auch den Tourismus und den Dienstleistungssektor.
Der 64-jährige Soziologe mit graumelierten Schläfen weiß, was die Wähler hier an der Küste umtreibt. Der Hafenausbau ist seit 2009 geplant, gemeinsam finanziert von Staat und privaten Investoren. Doch das Megaprojekt ist ins Stocken geraten, parallel zum Wirtschaftswachstum. Es sank von den gewohnten Rekordraten von 5% auf unter 2%. Die Exporte sind eingebrochen, Investitionen ausgeblieben und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen.
Unser Problem ist, dass wir hauptsächlich Rohstoffexporteure sind. Unsere Wirtschaft hängt stark von den Schwankungen der Weltmarktpreise für Kupfer und andere Exportprodukte ab. Das ist ein strukturelles Problem. Der Schlüssel liegt in der Bildung und in der Diversifizierung. Lösungen haben wir auf den Weg gebracht.
Es stimmt, Reformen wurden angestoßen. Doch vieles ist Stückwerk geblieben. In der einstigen Hochburg der Linken glauben viele den Versprechen der Regierung nicht mehr. Auch Jonathan war das nicht. 3 Lastwagen, 5 Angestellte und einen unbezahlten Kredit hat er. Seiner kleinen Logistikfirma sind in den letzten Jahren 20% der Aufträge weggebrochen.
Diese Regierung war nicht gut für die Wirtschaft. Es gab weniger Exporte. Nun haben die am Hafen auch noch gestreikt. Ich habe eine Familie zu ernähren, muss meine Rente und die Kredite abbezahlen. Ich vertraue da mehr auf Piñera. Der versteht wenigstens was vom Geschäft und weiß, wie man Investitionen und Kapital anlockt. Wir brauchen mehr Arbeit und nicht nur schönes Gerede.
Zumindest hat er die besten Aussichten. Sebastian Piñera, weltweit bekannt geworden zu Beginn seiner ersten Präsidentschaft 2010, als er mit Helm und viel Pathos an der Grube von San José stand und 33 verschüttete Bergleute persönlich empfing. Heute hat er die Kameras auf den Stadtberg Cerro San Cristóbal geladen, eine grüne Oase über der hektischen Hauptstadt.
Muy buenas tardes. Bueno, estamos en un cerro muy importante para...
Wir befinden uns an einem sehr wichtigen Ort für Santiago. Seit Jahrhunderten hat er den Reisenden den Weg gewiesen. Die Mapuche-Ureinwohner nannten ihn Tupahue, den Wächterberg.
Am Horizont die schneebedeckten Andengipfel, unten im Tal die Glasfronten der Geschäfts- und Restaurantviertel mit dem 300 Meter hohen Gran Torre Santiago, dem größten Wolkenkratzer Südamerikas. Eine Art Phallus-Symbol der chilenischen Boomjahre, für die auch Piñera steht. Nun gilt der rechtskonservative und steinreiche Unternehmer wieder als aussichtsreichster Kandidat. Heute stellt er ein Projekt zum Tierschutz vor.
Wie Gandhi schon sagte, man kann eine Gesellschaft daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt.
Der Golden Retriever, dem er für die Kameras übers Haupt kraulen will, wendet sich knurrend ab. Und Piñera macht sich daran, die Vorgänger zu kritisieren.
Diese Regierung hat wirtschaftlich unverantwortlich und inkompetent gearbeitet. Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung sind hoch. Das schreckt Investoren ab. Chile ist wie ein Auto mit festgezogener Handbremse. Wir müssen wieder den Weg des Fortschritts und der Entwicklung einschlagen. Das bedeutet nicht nur wirtschaftliches Wachstum. Es bedeutet auch, als Land zusammenzustehen, dass es mehr Sicherheit gibt und wir gegen Gewalt und Kriminalität vorgehen. Es bedeutet aber auch, keinen Missbrauch zu dulden und die Schwächsten zu unterstützen.
Piñera ist kein Ideologe, sondern eher ein pragmatischer Geschäftsmann. Elite-Schule, Promotion in Harvard, erhielt Anteile an der größten chilenischen Fluggesellschaft, einem TV-Sender und ist bis heute am populären Fußballclub Colo-Colo beteiligt. Den Grundstein zu seinem Vermögen legte er während der Pinochet-Diktatur, unter anderem mit der Einführung von Kreditkarten. Politisch aber ging er auf Distanz zu den Militärs, stimmte beim Referendum 1988 öffentlich gegen den Verbleib Pinochets im Amt. Piñera ist einer, der es versteht, immer auf der Gewinnerseite zu stehen. Dafür bewundern ihn viele, sagt Wirtschaftsphilosoph Eugenio Yáñez.
Unser neoliberales Modell sagt uns, dass Erfolg ausschließlich wirtschaftlich messbar ist. Alles ist Wettbewerb, du musst ein Winner sein, das ist, was zählt. Und wenn du das Geld gerade nicht hast, dann zahlst du eben in Raten. Wenn eine Kreditkarte gesperrt ist, wird die nächste belastet und so weiter. Dafür gibt es ein eigenes Wort, das Fahrradprinzip. 80% der Chilenen sind verschuldet.
In Chile regiert der Kapitalismus stärker als anderswo. Auch das ist ein Erbe der Militärdiktatur Augusto Pinochets. Als er 1973 putschte, sollte nicht nur die sozialistische Regierung von Salvador Allende ausgelöscht werden, sondern auch ihre Ideen von Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit. Die Chicago Boys, chilenische Anhänger des US-Ökonoms Milton Friedman, sorgten für die Privatisierung nahezu aller Wirtschaftsbereiche und reduzierten die Rolle des Staates auf ein Minimum. Chile wurde zu einem Experiment des Neoliberalismus, weit über das Ende der Diktatur 1990 hinaus. Und es galt damit lange als Vorzeigeland Südamerikas. Keiner der Nachbarstaaten ist in den letzten 25 Jahren so sehr gewachsen. Unternehmen schwören auf den sicheren Investitionsstandort, Inflation und Arbeitslosigkeit waren gering. Doch heute sagen selbst Konservative wie der Wirtschaftsphilosoph Yáñez:
Wenn eine Metapher erlaubt ist, für mich ist Chile wie ein schönes und bunt angestrichenes Haus. Wenn man von außen drauf blickt, scheint alles perfekt. Aber drinnen sieht es ganz anders aus.
Chile ist der OECD-Staat mit der größten sozialen Ungleichheit. Heute besitzt 1% mehr als ein Drittel des Reichtums des Landes, während 14 von 100 Chilenen unter der Armutsgrenze leben. Als Mittelschicht gilt dagegen bereits, wer den staatlichen Mindestlohn von umgerechnet rund 330 Euro verdient, bei Lebenshaltungskosten ähnlich der in Deutschland. Davon kann niemand leben. Ein klapperndes Wellblech als Dach. Eine aus Paletten, Planen und alten Türen zusammengezimmerte Wand. Die Straße im Sommer staubig, im Winter matschig. Statt eines Autos gilt hier schon ein Pferdekarren als Luxus. Das ist der Alltag von Gloria González. Sie lebt weit weg vom glitzernden Zentrum Santiagos in Las Islas am Stadtrand.
Ich bin hierher gekommen, weil ich nirgendwo sonst hin konnte. Wir lebten auf einer Parzelle. Der Besitzer starb und wir mussten gehen.
Eine Mietwohnung kann sich Gloria González von ihrem Putzfrauenlohn nicht leisten. Wie rund 120.000 Menschen im 17-Millionen-Einwohnerland Chile lebt sie nun in einem Campamento, wie diese prekären Armensiedlungen genannt werden. Ohne fließendes Wasser, der Strom wird abgezwackt, der Müll selbst verbrannt. Seit 10 Jahren wartet Gloria nun schon auf eine Sozialwohnung, für die sie der angrenzenden Gemeinde bereits eine Anzahlung leisten musste. Tag und Nacht hat sie dafür geschuftet. Nun leidet die 56-Jährige unter Fasermuskelschmerzen. Das hatte gerade noch gefehlt.
Hay que hacer milagros.
Wenn jemand krank wird, muss man Wunder vollbringen. Eine private Sprechstunde kann ich mir nicht leisten. Und im öffentlichen System halten sie dich am Leben, mehr nicht. Die Wartezeiten sind ewig lang. Mein Vater zum Beispiel hatte Prostatakrebs, aber er ist gestorben, bevor er einen Termin beim Spezialisten bekam. Die Leute sterben im Wartezimmer. Das ist eine Schande.
Chile ist eines der wenigen Länder weltweit, das sein Sozialversicherungssystem fast vollständig privatisiert hat. Gesundheit, Bildung und auch die Renten, alles ist ein Geschäft. Daran haben auch die angestoßenen Reformen der Regierung Bachelet wenig verändert. An den horrenden Gebühren verdienen vor allem die Banken. Wer sich nicht selbst helfen könne, der rutsche ab, sagt Gloria. Die Politiker schaufeln sich doch ohnehin nur in die eigene Tasche, schimpft auch ihre Nachbarin Pamela Aucares. Zuletzt wurden immer mehr Korruptionsfälle bekannt. 6 bis 8 Familienkonzerne, die die chilenische Wirtschaft quasi unter sich aufgeteilt haben, haben Politiker jeglicher Couleur geschmiert. Von rechts nach links. Selbst Bachelets eigener Sohn war in einen Skandal um Vetternwirtschaft verwickelt. Gloria und Pamela schütteln den Kopf. Beide gehen nur noch wählen, weil es in Chile Pflicht ist und sie sonst eine Strafe zahlen müssten. Aber das Vertrauen in die Politik haben sie längst verloren.
In diesem Land geben die Mächtigen uns armen Familien keine Chance. Unsere Kinder sollen sich nicht weiterentwickeln, seien wir doch mal ehrlich. Weil sie Angst davor haben, dass die Armen aufsteigen. Denn sie brauchen uns doch als billige Arbeitskräfte, denen sie einen Hungerlohn zahlen können, während sie sich einen schönen Lenz machen. Und wenn du dein Recht einforderst, dann schmeißen sie dich raus.
Te despiden. Gonzalo Winter hat sich Wasserwerfern, Tränengas und Polizeiknüppeln entgegengestellt. Wie viele andere Studenten auch, die seit 2011 für kostenlose Bildung und ein gerechteres Sozialsystem protestieren. Gonzalo ist 30 und hat Jura studiert. Auf den vierstelligen Kredit, den er aufnahm, um die umgerechnet fast 5.000 Euro pro Semester zahlen zu können, gab es 6% Zinsen. Mittlerweile wurden sie auf 2% gedeckelt. Aber Gonzalo bringt das nichts mehr. Er ist bis heute verschuldet. Dazu kommen die monatlichen Beiträge für die private Rente. Deswegen steht Gonzalo heute mit 50 anderen Freiwilligen mit Pauken und Trompeten vor dem Präsidentenpalast La Moneda. Dreh für einen Wahlkampfspot der Frente Amplio, einer Bürgerbewegung, die die Regierungskoalition von links herausfordert. Gonzalo kandidiert fürs Parlament.
Frente Amplio ist aus den Bürgerprotesten der letzten Dekade gegen dieses System hervorgegangen. Wir haben alle genug von der Art, wie Politik bisher betrieben wird. Aber trotz jahrelanger Proteste sind die Gesetze die gleichen geblieben. Es gab zwar einige Reformen, aber die einzigen, die einen grundlegenden Wandel fordern, sind wir. Wenn man gegen die Strukturen kämpfen will, dann innerhalb der Institutionen.
Seit Ende der Militärdiktatur stehen sich in Chile nur zwei große Parteienbündnisse gegenüber. Auf der einen Seite die rechtsgerichteten Konservativen, auf der anderen die Concertación, was wörtlich übersetzt Absprache bedeutet. Daraus wurde ab 2013 Michelle Bachelets Mitte-Links-Koalition Nueva Mayoría, die neue Mehrheit. Das Bündnis, in dem von Christdemokraten bis Kommunisten ein enormes Spektrum vertreten war, erwies sich jedoch als träge und ist zerstritten. So haben sich die Christdemokraten mit einer eigenen Kandidatin abgespalten.
La Concertación es la coalición más exitosa de la historia de Chile.
Die Concertación und ihr Nachfolger, die Nueva Mayoría, waren das erfolgreichste politische Projekt der Demokratie. Sie haben die Stabilität garantiert, aber eben auch ein Fortbestehen der Eliten und des neoliberalen Wirtschaftsmodells der Diktatur mit Klüngel und Korruption. Damit haben sie sich immer weiter von den Bürgern entfernt. Und daran scheitern sie gerade.
La magnitud de ese fracaso.
Viele Gründungsmitglieder der Frente Amplio gehören einer neuen Generation an, die nach dem Ende der Diktatur aufgewachsen ist. Sie fordern ein neues Wirtschaftsmodell, mehr Bürgerbeteiligung, einen neuen Sozialpakt. Manche vergleichen sie mit linkspopulistischen Parteien wie Podemos in Spanien. Auch in dem Sinne, dass die Bewegung im Grunde eher den Rechtskonservativen in die Hände spielen könnte. Je zersplitterter das Mitte-Links-Spektrum, umso mehr Stimmen für Piñera. Der führt die Umfragen deutlich an. Der zweitplatzierte Mitte-Links-Kandidat Alejandro Guillier hätte in einer Stichwahl nur dann eine Chance, wenn ihn die Frente Amplio unterstützen würde. Doch dazu möchte sich deren Spitzenkandidatin Beatriz Sánchez noch nicht äußern.
Die Frage ist, wollen wir Chile verändern und endlich das Erbe der Diktatur abschütteln oder nicht? Mit der Nueva Mayoría treten wir weiter auf der Stelle. Und Sebastián Piñera bedeutet einen enormen Rückschritt, selbst wenn man die kleinen Reformen betrachtet, die es gegeben hat. Wir sind in den letzten 20 Jahren einem Rezept gefolgt, in dem die immer gleiche Elite die Regeln festgesetzt hat. Aber dagegen regt sich Protest. Das kann man nicht mit Geld regeln oder mit Gewalt unterdrücken. Die Lösung ist eine Politik, die alle mit einbezieht, in einem offenen und ehrlichen Dialog. Das fehlt in Chile.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Frust im Vorzeigeland Südamerikas, Chile vor der Wahl. Eine Sendung von Anne Herberg, ARD-Studio Buenos Aires, Redaktion Wolfgang Heinemann.